Heute wird es um unser kostenloses Coaching-Angebot gehen und da stelle ich dir gleich am Anfang mal die Frage oder die beginne mit der Aussage: Du weißt, was du willst, aber trotzdem hält dich was zurück. Oft sind wir selbst unser größter Gegner. Zweifel, Ängste und alte Überzeugungen blockieren uns. In der heutigen Folge sprechen Tina und ich darüber, wie wir durch innere Klarheit mehr in unserem Leben erreichen können. Und mit mehr meine ich mehr Gesundheit, mehr Balance, mehr erfüllte Beziehung zu anderen Menschen, mehr Zufriedenheit, mehr Freude und mehr Erfüllung. Und wenn du das im Jahr 2025 auch willst, dann starte doch gemeinsam mit der My Body Mind Psychologin Tina Tantscheck im Inner Mastery Workshop ins neue Jahr. In dem Workshop bekommst du in 3 Terminen spannende Impulse, wie du deine inneren Hindernisse überwinden und dich selbst liebevoll und klar führst. Starte das neue Jahr mit innerer Stärke und Klarheit und wir freuen uns dann auf dich. Und diese Termine sind dann am 8.1., am 9.1. und am 10.1., jemals beginnend um 18 Uhr. Das heißt auch unglaublich arbeitnehmerfreundlich. Ein Stündchen machen wir das, nehmen uns natürlich die Zeit, die wir brauchen. Und da werden wir dann den ersten Weg finden in ein richtig gutes und gesundes Jahr 2025. Da findest du schon mal die Information unten bei uns in der Beschreibung. Und jetzt erstmal, hallo Tina, moin moin.
Dobar dan, das ist ja schon unser geflügeltes Wort. Ich grüße dich, Dominik.
Hi, schön, dass du da bist. Willst du vielleicht erstmal anfangen mit dem Thema, was wir heute machen werden?
Ja, wir nähern uns dem Jahresende und für mich ist das ja auch jetzt, wenn ich mal die Zeit zusammenzähle, etwas mehr als ein Jahr My Body Mind. Und ich durfte natürlich in der Zeit ganz viele tolle Teilnehmer hier in dieser Community coachen, aber natürlich auch schon vor My Body Mind war ich auch Psychologin. Und ich habe mal zusammengezählt oder überschlagen. Also das sind wirklich schon Hunderte von Menschen, die ich begleiten durfte. Eine Zahl, auf die ich voller Dankbarkeit zurückblicke. Und ich habe uns heute die spannende Frage mitgebracht. Also, weil warum gehen Menschen in eine Beratung? Warum gehen Menschen in ein Coaching? Irgendwie wollen sie das Leben, das sie gerade führen, verändern. Also keiner ist ja hier und sagt, ich bin total glücklich und happy und jetzt soll es schlechter werden oder jetzt will ich einfach mal nur gucken, dass alles so bleibt, wie es ist. Also das ist ja, mit so einer Frage geht ja kein Mensch in ein Coaching. Alle wollen ja, dass es besser wird. In welcher Form auch immer. Wie du es so schön im Intro gesagt hast, mehr Gesundheit, mehr Balance, mehr erfüllte Beziehungen, mehr Freude, mehr Erfüllung. Also dieses Mehr, was braucht es denn dafür? Also eine riesengroße Frage, die ich uns heute mitgebracht habe. Wenn wir heute eine Annäherung schaffen, dann bin ich schon super, super glücklich. Aber bevor wir beide uns überlegen, was die Zutaten für dieses gelingende Leben sind, dachte ich, wir springen mal ein bisschen zurück. Vielleicht, ich sag mal, so 15 Jahre. Also, der Dominik, ja, so roundabout 2010. Wie würdest du den denn beschreiben? Also, wenn ich den Dominik damals kennengelernt hätte, was war der für ein Typ? War
Gut,
der glücklich?
der hatte erstmal ein paar mehr Haare, aber vom äußeren Erscheinungsbild mal abgesehen, war der noch offen, nach außen hin schon glücklich. Sah auch gesund aus. Hatte gerade, jetzt muss ich mir überlegen, war gerade mitten im Studium, so zur Beendigung des Studiums. Und war immer in Action. War viel feiern, hat sich keine Auszeit für sich selbst genommen. Das waren so diese äußeren Dinge. Ich habe dann nebenbei noch mein Studium finanziert mit so einem Online-Shop, um einfach so meinem Perfektionsgedanken gerecht zu werden. Also ich habe ein duales Studium gemacht. Das heißt nicht irgendwie 3 Monate chillen zwischendurch. Das will ich jetzt keinem Studenten unterstellen, aber jetzt nicht irgendwie in den Semesterpausen mal abschalten, sondern in den Semesterpausen gib ihm da erstmal natürlich noch Hausarbeiten, in der Bank arbeiten, parallel, also die Ausbildung dann noch quasi weitermachen und dann nebenbei noch einen Online-Shop, also so 1000 Sachen auf einmal. Und ich habe nicht auf mich selbst gehört und das war so diese Zeit, wo es dann so langsam anfing, dass so diese ersten Symptome von mir kamen, die dann ja fast ein Jahrzehnt verweilt sind. Also da ging es schon so in diese Richtung von, hey, irgendwie merke ich, ich kann gar nicht mehr abschalten. Irgendwie merke ich, dass ich andauernd verspannt bin, dass so diese Nackenschmerzen da sind. Ich hatte da auch schon chronische Themen, mechanische Themen, habe ich zumindest damals gedacht, das Knieschmerzen. Ich musste schon auf viele Sachen verzichten. Also joggen konnte ich nicht mehr. Ich konnte zwar noch irgendwie 6-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, aber da ging es eigentlich schon los. Und da hätte ich eigentlich die Zeichen meines Körpers schon hören können. Aber mit so als so junger, als junger wilder Mensch, so, ne, das ist alles okay und das passt schon irgendwie. Und solange ich dann 3 Stunden am Samstag auf Sonntag schlafen kann, weil ich dann um 6 nach Hause komme und um 9 aufstehe und dann das gleich am Sonntag wieder machen kann, das wird schon funktionieren. Ne? Das schaffen ja alle anderen auch. Ja? Auch ein viel verschlossenerer Mensch. Also zwar immer extrovertiert nach außen, aber ich konnte nie tief liegende Themen ansprechen. Habe ich mit niemandem. Also ich hätte nie das Thema Liebe ansprechen können. Ich hätte nie das Thema meine Schmerzen ansprechen können. Er hat sich dann auch später gezeigt, als ich das erste Mal dann zu so einem Psychotherapeuten gegangen bin, weil meine Frau dann immer gesagt hat, also das war dann ein paar Jahre später noch, hey, Schatz, guck doch bitte mal, dass du das auch mal in Betracht ziehst. Und der war mega versiert. Ich habe jetzt auch im Nachgang nochmal gedacht, den gibt's nicht mehr. Also den gibt's bestimmt schon, aber der ist kein Psychotherapeut mehr. Wahrscheinlich schon lange in Rente. Und der hat so schlaue Sachen gesagt und ich hatte keine Chance, mich dem gegenüber zu öffnen. Der hatte mich nie im Leben geknackt. Für mich war einfach klar, mir tut's hier irgendwo weh und da ist das Problem. Punkt. So, das war so mein, also in dem Modus war ich. Ja, nach außen hin dachten alle gesunder, fitter, lustiger, extrovertierter Typ und nach innen hat's schon richtig angefangen zu brodeln.
Ja. Erstmal so schön und so ein großes Geschenk, dass du das gerade so ehrlich teilst. Und ich will ja dem auch gerecht werden. Ich will auch ganz ehrlich erzählen, wie es bei mir so 2010 aussah. Und wenn du sagst, es war so, dass es anfing, ja, und ich glaube auch ganz spannend, bei dir hat sich viel über den Körper ausgedrückt. Das ist ja auch so, wenn wir Menschen merken, dass was nicht im Lot ist. Es gibt ja dann die einen Typen, die dann sehr stark über den Körper ihre Symptome ausdrücken und andere, die das vielleicht direkt über emotionale Themen, emotionale Muster ausdrücken. Und bei mir war das 2010 so, ich sag's mal ganz platt, bei mir war die Kacke so richtig am Dampfen, 2010. Also ich bin ein paar Jahre älter als du, das heißt, ich war schon fertig mit meinem Studium und ich hatte so die ersten 2, 3 Berufsjahre hinter mir und ich war total unzufrieden in meinem beruflichen Sein. Ich habe meine Rolle als Psychologin nicht gefunden. Ich war bei einem Verband tätig. In dieser Struktur habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Und ich hatte massive, auch gesundheitliche Probleme. Ich hatte ein sehr niedriges Gewicht und ich war vor allem total ängstlich. Ich habe das damals aber nicht so benannt, weil ich habe da sofort etwas anderes drüber gestülpt, nämlich Kontrolle. Ich wollte alles in meinem Leben kontrollieren. Also meinen Körper, mein Tun, mein Umfeld, möglichst jede Situation. Also alles musste genau nach meinem Plan funktionieren und hatte genau nach diesem System zu gehen. Und wenn nicht, dann habe ich Angst bekommen. Das konnte ich damals noch gar nicht so benennen. Ich war so ein richtiger Kontrollfreak. Und gleichzeitig war ich ein Harmonie-Junkie. Ja, also ich bin Konflikten auch aus dem Weg gegangen. Ich war unglaublich traurig, was ich so aber gar nicht benennen konnte, weil das hätte mich übermannt so. Und deswegen eben Härte und Kontrolle, um ja weiter zu funktionieren. Und ich war auch vor allem voller Selbstzweifel. Also eigentlich war alles doch schon so super gelaufen. Ich hatte mein Abitur sehr gut gemeistert. Ich habe Psychologie studiert und wie gesagt, ich habe ja auch einen ersten tollen Job gehabt bei diesem Verband. Also auf außen war eigentlich alles okay, aber ich war so voller Zweifel. Mein ganzes Umfeld hat mich nicht verstanden. Aber warum, Tina? Das kannst doch alles. Aber ich habe mir das nicht mehr selber geglaubt. Ich glaube, weil ich einfach auch auf dem völlig falschen Weg war. Und dann kam, ich weiß es noch wie heute, am 13. Juli 2010 ein beinahe tödlicher Autounfall für mich. Und da war dann einfach mir das Leben so die rote Karte gegeben, so Tina, einmal Reset und jetzt geht alles, jetzt darfst du dich mal schön auf den Hosenboden setzen und wir ziehen hier nochmal alles ganz frisch von oben auf. Ich habe den Job aufgehört, weil es nicht mehr weiterging und ich musste mich dann mit mir selbst auseinandersetzen, mit meiner Gesundheit, mit meiner Art, das Leben zu betrachten und das hört sich jetzt so an wie, ging alles so zu Stück für Stück. Das war unglaublich herausfordernd und ich hatte wirklich keinen Plan, ob ich das schaffe oder nicht. Also habe ich so noch nie in der Öffentlichkeit ehrlich erzählt, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, dass Menschen sich immer wieder in solchen Situationen befinden, wo sie denken, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und das ist ein großes Lerngeschenk, was ich daraus gezogen habe. Ich sitze heute hier und darf sagen, dass ich beruflich wirklich in einer Position bin, die mich erfüllt. Das zeigt, dass das Leben weitergegangen ist und dass es mich auf gute Wege geführt hat. Bei mir war da eine 10-jährige Pause, in der ich TV-Journalistin war. Also ich habe die Psychologie mal ein bisschen an den Nagel gehängt und habe TV-Journalismus gemacht. Ich bin nach München zu den ganzen Sendern, die wir kennen, ProSieben, RTL, habe da TV-Serien als Realisatorin und Redakteurin begleitet. Das habe ich so 3 Jahre gemacht. Bin dann zurück hier in den Süden und habe eine Regionalsendung übernommen namens Wertsache. Das ging dann schon wieder so ein bisschen in die Richtung Psychologie mit gesellschaftskritischen Themen. Und in der Zeit, in dieser Journalistenzeit, durfte ich für mich ganz viel gesund werden und heil werden und für mich ganz viel wieder ins Lot bringen. Und dann eben auch wieder als Psychologin tätig sein. So, das ist die absolute Kurzzusammenfassung. Ist aber, glaube ich, wichtig, also dass man auch hier wieder sieht, das Leben ist nicht immer Plan A und es läuft eben gerade nicht alles genau so, wie wir es uns vielleicht in der Grund- oder Schule oder im Gymnasium oder in welcher Schule wir auch immer sind, uns zurechtlegen. Bei dir war es ja, glaube ich, auch so. Du hast ein Wirtschaftsstudium gemacht, ne? Und der klassische Weg wäre gewesen, ich gehe in ein großes Unternehmen und mache da Karriere. Aber dein Lebensweg ist ja dann auch ein ganz anderer gewesen, oder?
Ja, total. Und auch, auch diese gedankliche Entwicklung, die du gerade schon beschrieben hast, von diesen körperlichen Themen. Ich hatte natürlich da auch unglaublich viele Themen, die psychologischer Natur waren und die wahrscheinlich, wenn ich das jetzt rückblickend analysieren würde, mit Sicherheit genauso ein großer Auslöser war wie mechanische Themen, wie Stressthemen und Co. Also genauso wie du gerade beschrieben hast, war ich ein absoluter Harmonie-Junkie. Ich bin überhaupt nicht damit klargekommen, wenn jemand gesagt hatte, oh, also zum Beispiel am Wochenende. Ich hätte ja auch sagen können, ich bin müde, ich schaff's nicht, am Samstag nochmal feiern zu gehen. Aber in meinem Kopf war dann, was passiert denn dann mit den Freunden? Das sind doch meine Freunde. Die sind mir bestimmt böse. Jetzt wird jeder normal tickende Mensch sagen, na gut, du warst doch am Tag davor mit den Feiern. Ist doch egal. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich bleibe ich beliebt. Der Perfektionismus, den ich hatte, dem ich nie selbst gerecht werden konnte, das ist ja leider die Krux am Perfektionismus, dass es nie perfekte Themen gibt und man immer irgendwie einem Ideal nachjagt. Das hat mich wahnsinnig gemacht, auch mich damals zu hinterfragen, warum muss ich denn neben einem dualen Studium eigentlich noch nebenbei versuchen, mir noch mehr Geld dazu zu verdienen, weil davon hätte ich zumindest meine spärliche Bleibe und alles bezahlen können mit einem Online-Shop. Und auch dieser Perfektionismus, Dinge durchzuziehen, obwohl ich schon relativ früh gemerkt habe, hey, ich finde Wirtschaft interessant, aber ich will hier nicht in so einem, ich muss es ja mal so sagen, in so einem super, super spießigen Umfeld, wo ich da war, arbeiten. Das war überhaupt nicht meins. Und ich habe es jahrelang durchgezogen, obwohl ich wusste, ey, es ist nicht meins. Aber man macht das ja so, genauso wie du es gerade beschrieben hast. Ich bin ja eingestiegen auch und ich habe da tolle Leute kennengelernt, immer noch einer meiner besten Freunde, mit denen ich da in Kontakt bin. Also da ist nicht nur Schlechtes draus entstanden und mitunter auch das Grundwerkzeug, um jetzt hier so ein Unternehmen zu bilden. Von daher hat das ja auch seine Bewandtnis gehabt. Und ich blicke da auch nicht negativ drauf zurück, aber man merkt einfach, dass da viele Themen psychologischer Natur waren, die, wenn ich die im Vorfeld vielleicht beachtet hätte, mir einen ganz, ganz langen Leidensweg, da kam ja dann 10 Jahre lang Leiden hinterher, also nicht über so ein Aha-Erlebnis, sondern über immer mehr. Es gibt ja, glaube ich, diese 2 Extreme. Entweder es passiert mal so ein Knall, wo man sagt, muss was passieren. Bei mir war das kein Knall, sondern bei mir war das fast immer weiter vollgelaufen, immer weiter. Und auf jedes Symptom ist ja noch ein weiteres gekommen. Und ich dachte mir schon, was ist denn hier los? Ich bin doch schon müde den ganzen Tag. Warum habe ich jetzt noch Schwindel? Ich habe schon Schwindel. Warum kann ich jetzt meine Schultern nicht mehr heben? Ich kann auch meine Schultern schon nicht mehr heben. Warum schlafe ich jetzt noch schlecht? Wo kommen denn jetzt die Nackenschmerzen und Knieschmerzen her? Und das war schleichend und richtig zermürbend. Auch dann diese Erfahrung, die ich dann immer machen musste, dass das System, so wie ich es damals vorgefunden habe und was sich nur in sehr kleinen Teilen aus meiner Sicht geändert hat, halt einfach mir überhaupt gar keinen Ankerpunkt geben konnte. Also ich hätte da wahrscheinlich, wenn ich nicht irgendwann gesagt hätte, ich probiere jetzt mal ganz neue Wege, wäre das so weitergegangen und wer weiß, was mein Körper mir noch für Signale gegeben hätte.
Und du hast gerade einen ganz spannenden Begriff gebracht. Du hast nämlich gesagt, das Leiden ging immer weiter. Ich glaube, das ist an dem Punkt ganz wichtig, dass wir kurz drauf schauen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Schmerzen haben und Leiden? Und für diejenigen, die jetzt kurz auch das Video also wirklich auch sehen, wenn ich jetzt mit meiner Hand auf die andere Hand schlage, das tut in dem Moment, tut es weh, ne? So. Und in dem Moment, wo ich geschlagen werde, habe ich Schmerzen. So. Aber nach 1-2 Sekunden, also der Schlag, der war jetzt gerade nicht so extrem, wird der Schmerz vergehen, weil diese Wahrnehmung auf der Haut wird verblassen und der Schmerz ist weg. Aber jetzt hast du ja gesagt, das Leiden ging weiter. Und das ist, glaube ich, gerade ganz wichtig. Also was ist jetzt der Unterschied zwischen Schmerzen haben und unter einer Situation leiden?
Na, der Schmerz, der ist erstmal extern zugefügt und dann zumindest in Teilen erstmal kurzfristig. Und das Leiden ist ja ein internes Thema. Also das ist auch aus meiner Erfahrung im Übrigen eine gewisse Entscheidung, ob wir leiden wollen oder nicht. Also Thema Selbstmitleid, da war ich war Selbstmitleid-Weltmeister. Ja, das war, ich hatte dann wirklich eine Medaille verdient, ne? Also nicht, weil ich jeden Tag nach außen gejammert habe, da war ich immer stark und alles war okay, aber intern, ne? Ich habe, oh, warum ich und warum jetzt schon wieder und auch um Gottes Willen und ich armer Kerl und sieht das denn keiner, ne? Und ich erzähle das gerade so ins Lächerliche, das war natürlich super zermürbend damals und wir beiden sehen das ja tagtäglich, ne? Dass Leute zu uns kommen und auch leiden und wir denen aber dann tatsächlich natürlich auch helfen müssen, aus diesem Leidensmuster rauszukommen, ja.
Ja, also ganz genau, nochmal in diesem Bild mit dem, ich schlag mir auf die Hand, wenn ich dann mit dem Kopf aber daran verhaftet bleibe. Also warum, nehmen wir mal an, Peter hätte mich geschlagen. Warum hat Peter mich geschlagen? Warum hat er das getan? Das ist doch so eine Ungerechtigkeit. Oder warum habe ich die Hand so hingehalten? Warum habe ich sie nicht irgendwie anders gehalten? Warum habe ich mich nicht gewehrt? Also wenn ich anfange, mit dem Kopf ganz viele Gründe zu finden, warum ich an der Situation anhafte, dann beginnt mein Leiden. Das heißt, es ist immer und immer wieder ganz wichtig, dass wir uns von Dingen loslösen, weil das Leben Schmerzen beinhaltet. Das können wir nicht in Abrede stellen. Also ich finde es so spannend. Schau mal, es beginnt ja mit der Geburt. Wenn eine Frau ein Baby auf die Welt bringt, wir beide haben das nicht erlebt, also ich habe kein Kind bekommen und du bist
ein Mann. Ich verlaufe dabei, doch. Also ich habe die Schmerzen nicht gespürt, aber glaub mir, das. Ja. Also da habe ich wirklich Mitleid gespürt.
Ja, aber also jeder weiß es, für die Frau ist die Geburt schmerzhaft und ich denke eigentlich vielleicht auch für das Kind. Also ich habe mich jetzt da nicht so intensiv damit beschäftigt, aber so durch diesen engen Geburtskanal gepresst werden. Und dann natürlich auch dieser Schock, ne? Also aus dieser warmen Fruchtblase dann in diese kalte Welt hier hinaus. Ich weiß nicht, ob das nur so ein schöner Moment ist. Also wir haben ja alle kein Bewusstsein darüber, aber ich finde dieses Bild so toll. Vom ersten Moment an, der erste Lebensaugenblick ist eigentlich schmerzhaft. Und so geht's ja im Leben dann weiter. Und das soll jetzt gar keine so negative Weltanschauung sein. Ich glaube, es ist eben immer wieder wichtig, dass wir immer wieder Situationen loslassen können, um den Schmerz immer wieder schnell abklingen zu lassen. Und das Problem ist dieses Leiden. Und wenn ich jetzt auch wieder auf die Tina von vor 15 Jahren schaue, da bin ich auch ganz ehrlich, viele Sachen, da waren Dinge im Außen, die wirklich herausfordernd waren, aber die waren schmerzhaft. Aber ich habe es eben, weil ich auch so angehaftet bin, also ich bin auch so ganz stark in die Selbstverurteilung gegangen. Ich habe viele Dinge auch einfach nicht so gesehen, wie sie waren. Also ich habe mir zum Beispiel nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich Dinge umentscheiden darf. Ich war sehr familientreu. Ich wollte sehr die Vorstellungen meiner Eltern erfüllen, die aber nicht meine waren. Also ganz viel habe ich mir einfach auch selber an Leid produziert. Bin ich ganz ehrlich, das weiß ich heute. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir jetzt wieder bei dieser großen Frage sind, weil das ist ja heute das Thema. Wie gelingt ein gelingendes Leben? Doppelte Wortführung. Es kommt ja auf diese innere Transformation an. Also dass aus diesem Kontrollzwang zum Beispiel liebevolle Selbstführung kommt. Oder du hast das Perfektionismus gebracht. Das erlebe ich ganz oft im Coaching, dass Menschen glauben, wenn sie sagen, ich bin perfektionistisch, dass sie dann glauben, sie dürfen, um gesund zu sein, keine Ansprüche mehr an sich haben. Sie dürfen nicht mehr etwas Gutes machen wollen oder gut sein wollen, wo ich ihnen sage, nee, will ich dir gar nicht wegnehmen. Du sollst weiterhin danach streben, gut in deinem Job zu sein. Aber das soll ein gesunder Ehrgeiz sein. Oder aber, was hast du auch noch gebracht? Wir haben es ja beide gesagt, wir sind Harmonie-Junkies. Ja. Ich glaube, das sind wir in Teilen heute immer noch. Aber es geht doch darum, eine gesunde Harmonie zu entwickeln. Also das war ja unsere letzte Folge, das Dilemma mit dem Nein sagen. Mhm. Natürlich sollen wir weiterhin danach streben, gute Beziehungen zu haben, aber es ist auch wichtig, unsere eigene Authentizität zu entwickeln. Also so ist es so, dass es eben viele Dinge in diesem Prozess gewandelt werden müssen. Selbstsabotage auch in Richtung liebevolle Selbstführung. Ängste. So viele Menschen haben heutzutage Angst. Ich glaube, da muss dieser Systemwechsel stattfinden hin. Von Misstrauen komme ich wieder ins Vertrauen. Oder du hast heute auch schon diesen großen Begriff gebracht. Es geht auch wieder darum, die Liebe in sein Leben zu lassen. Also es muss nicht diese romantische, partnerschaftliche Liebe sein. Liebe hat ja so viele Facetten, ja. Freundschaft, die auch irgendwo auf Liebe beruht. Verbindung und so weiter und so weiter. Also Abhängigkeiten muss man wandeln in innere Freiheit. Anhaftung hatten wir heute schon in Loslösung und Zweifel auch zum Beispiel in Selbstvertrauen. Und noch ein wichtiger Punkt. Ich finde, dass wir auch gerade im Gesundheitscoaching sehr oft gerade zu Beginn Menschen haben, die eigentlich, und das hoffentlich triggert das jetzt niemanden, inkonsequent sind. Und ein großer Teil von unserem Coaching ist ja, Routinen aufzubauen. Gesunde Routinen. Also wenn du Nackenschmerzen hast, hast du wahrscheinlich auch neben dem, dass das Leben dir diese Schmerzen zugefügt hat, deine Bewegung vielleicht vernachlässigt, eine Fehlhaltung entwickelt. Du bist irgendwie träge und inkonsistent und du musst jetzt wieder eine liebevolle Selbstdisziplin aufbauen.
Ja, und die Frage ist immer bei allen diesen Themen, in welche Intensität will ich da gehen? Ich denke, da ist es wichtig zu verstehen, dass, genau wie du es gesagt hast, nicht das Gegenteil dann der Schlüssel ist. Das Gegenteil ist ja meistens genau das gleiche Problem. Also wenn ich jemand bin, der in einen Aktionismus verfällt, super perfektionistisch ist, alles hundertprozentig machen will, der dann sagt, ich werde jetzt ein Couch-Potato, es ist im Übrigen kaum möglich, aber ich werde jetzt ein Couch-Potato und gehe dann in die Prokrastination, also ich komme gar nicht mehr ins Tun, das ist genauso ungesund. Also der Weg ist ja immer schon gut und man kann ja einem Perfektionismus dann tatsächlich auch erstmal was Gutes abgewinnen und beispielsweise dort sagen, pass auf, das ist ja nicht nur schlecht. Es ist ja toll, dass du schaffst, Dinge dann umzusetzen, dass du versuchst, dein Bestes zu geben und ein gesunder Ehrgeiz mit der Betonung auf gesund, das ist ja was unglaublich wertvoll auch ist. Nur wieder dieses Verhältnis zu finden, wo kratze ich da am Rand und wann ist es too much, das finde ich halt total wichtig. Und das sind halt Lerneffekte, wo man auch selbst Erfahrungen machen muss. Ja, wo man nicht sagen kann, okay, bis hierhin kann ich gehen und jetzt habe ich es einmal, das ist immer so, sondern gerade wenn man jemand ist, der mit solchen Themen sehr, also nicht nur Perfektionismus, sondern Angst, Zwänge, ne, Kontrolle, Selbstsabotage, da wird es immer auch mal Zeiten geben und das haben wir ja auch mal ganz detailliert im Heilungsprozess besprochen, wo man sagt, ich habe jetzt meine Schwelle wieder übertreten und mein Körper schickt mir ein Signal. Aber dann die Schwelle nicht total übertreten zu haben, sondern vielleicht nur mal einen Fuß drüber gesetzt zu haben, den ich schnell wieder zurückziehen kann und wo es mir dann ganz schnell wieder besser geht, das ist ja die Kunst. Ja, und das ist dieses Gleichgewicht, was am Anfang schwierig ist, aber wenn sich das erstmal eingependelt hat, dann ist das wirklich wie ein Pendel leicht. Ja?
Absolut. Und jetzt lass uns zurückgehen zu dieser großen Frage. Ich habe ja immer so ein bisschen den Moderationshut in unseren Folgen auf. Das heißt, die Frage war, wie gelingt ein gelingendes Leben? Jetzt habe ich schon wieder diese doppelte Botschaft drin. Also wie erreichen wir ein gelingendes Leben? So, dass wir das Gefühl haben, mein Leben geht in die Richtung, in die ich es haben will und ich fühle mich gut. Was auch immer das heißt. Gesund, ausgeglichen, ausbalanciert. Ich erlebe mich in dem, was ich zu tun habe tagtäglich, als sinnhaft, ja, und so die Beziehungen, die ich habe, die sind, die nähren mich. Ich tue jetzt ganz bewusst mal dieses Gesundheitsbild ein bisschen ausweiten, weil ich glaube, auch das ist ein Trugschluss. Gesundheit heißt ja nicht nur, dass meine Nackenschmerzen weg sind. Mhm. Gesundheit heißt ja, dass ich mich grundsätzlich in meinem Leben gut fühle und dieses Gut darf jeder für sich befüllen mit Bildern. Also wie gesagt, ich mag meinen Job. Meine Beziehungen sind nährend. Mein Körper fühlt sich gut an. Ich kann den bewegen. Ja? Und ohne jetzt hier, ich muss ein Fitnessmodel sein oder ich muss hier unbedingt 300 Kilo stemmen. Aber ich fühle mich gut und stark und kräftig. Ich kann mein Leben bewältigen mit meinem Körper und ich kann gut mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen umgehen, weil der ist der stärkste Gegner, den wir in unserem Leben haben.
Ja, immer wir selbst nicht.
Eine Plattitüde, aber sie ist so wahr. Also wieder die Tina 2010, der stärkste Gegner, die stärkste Gegnerin, das war ich selbst. Hundertprozentig. Ja. Und wenn wir alle ehrlich zu uns selbst sind, das gilt, glaube ich, nicht nur für mich, sondern diese Gleichung unterschreiben viele. Also deshalb, Dominik, ich frage dich nochmal, was würdest du sagen, weil du hast ja auch schon so viele, wenn du mal hochrechnest, bei dir werden es ja bestimmt auch schon hunderte von Menschen sein, die du über My Body Mind zur Gesundheit geführt hast.
Ich glaube, wir sind schon so bei vierstellig, würde ich auch sagen.
Wow, mega, okay.
Ja. Wir sind schon einige Leute hier durchgekommen bei uns.
Ja, absolut. Dann, was würdest du sagen? Was ist der erste Punkt? Also lass es uns mal noch spitzer sagen. Was müssen Menschen mitbringen, um zum Beispiel bei My Body Mind wirklich das, gar nicht im Sinne von, dass man dann der Beste wird oder so, weil jeder geht ja hier in seine eigene Reise. Aber was braucht es, um in so einem Coaching-Programm wie bei My Body Mind, was ja ganzheitlich ausgerichtet ist, um da einen guten Weg für sich gestalten zu können?
In erster Instanz erstmal so dieses Thema geistige Klarheit zu sich selbst. Ja, also auch mal rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Ich meine, das klingt immer so hochtragend, wer bin ich, was will ich? Aber das sind ja schon grundlegende Fragen, die man sich selbst auch beantworten darf. Was habe ich für Ziele? Was macht mich aus? Was finde ich gut? Was finde ich schlecht? Ja, auch das Thema Schattenanteile, ne? Wo will ich nicht hingucken? Das Thema Selbstsabotage ist natürlich auch immer was. Also warum schaffe ich es nicht, manche Dinge umzusetzen, obwohl ich es doch so doll will? Und das wissen wir alle. Das klingt jetzt auch so klischeemäßig, aber natürlich ist das im Januar immer ein riesiges Thema. Und ich finde das sogar gut. Also manche Leute lächeln das immer. Aber ich finde es eigentlich total gut zu sagen, das Jahr geht zu Ende. Wir können neu aufrollen. Es ist auch so ein bisschen wie so ein Refresher, finde ich. Ups, jetzt haue ich ja schon mein Mikrofon weg. Es ist so ein leichter Refresher, wo man sagen kann, es ist doch jetzt, unabhängig davon, was in meiner Vergangenheit war, eine Möglichkeit zu sagen, 1.1. ist ein Stichpunkt, wo ich das mache. Das ist natürlich nicht der einzige Stichpunkt. Und wenn man im Januar merkt, es hat nicht geklappt, kann man trotzdem sagen, ich mache es am 1.2. auch noch. Aber ich finde es eigentlich ganz schön zu sagen, hey, ich finde da einen Ansatzpunkt. Und dieses Thema Selbstsabotage, da haben wir einen ganzen Podcast schon mal mitgefüllt. Und ich denke, bis hierher führen dann die meisten Programme, die es dann irgendwo online gibt, ja. Aber hier darf man halt auch nicht stehen bleiben. Ja, das ist, sag ich mal, so dieser erste Punkt, wo man eine gewisse Klarheit über sich bekommt. Aber dann gibt es ja noch mehrere Punkte. Ja. Was wäre für dich so der nächste Punkt gerade?
Ja. Ich möchte hier noch zwei Sachen anmerken, weil ich weiß nicht, ob jeder den Begriff Schattenanteile schon für sich versteht. Damit ist so gemeint, also weil wir beide haben uns darüber natürlich auch schon öfters ausgetauscht. Also wenn du zum Beispiel gefragt wirst, was hast du für positive Eigenschaften, dann können wir viele von uns das relativ schnell benennen. Ja, also was weiß ich bin pünktlich, ich bin ehrgeizig oder ich bin gewissenhaft, ich bin mitfühlend. Aber ganz ehrlich, jeder Mensch ist ja nicht nur Licht. Oder jede positive Eigenschaft hat ja auch einen negativen Aspekt, ja. Also ehrgeizig kann ja zum Beispiel eben auch zum Beispiel sein in Richtung, ich gehe immer über meine Grenzen oder was weiß ich, Pünktlichkeit im Sinne von sehr korrekt sein kann ja zum Beispiel auch in einer Engstirnigkeit sich wieder ausdrücken. So, und da wird es jetzt spannend. Sehr oft, und das ist einfach nur zu menschlich, erkennen wir gar nicht, was sind denn die Fallstricke, die in uns selbst sind? Und das sind diese Schattenanteile. Und das ist natürlich eine Kunst, die aus diesem Unbewussten ins Bewusste zu holen. Und das hast du ganz schön gesagt. Wenn ich aber wissen will oder wenn ich wirklich jetzt in eine Richtung gehen will, die sich dann für mich gut anfühlt, weil ganz ehrlich, ich glaube schon ganz oft haben Menschen, ich ja auch, also 2010, ich wollte ja was verändern, aber es ist mir nicht gelungen. Warum? Weil ich gar nicht gesehen habe, was mir hier jetzt gerade eigentlich im Weg steht. Und deswegen ist diese Bestandsaufnahme am Anfang wichtig. Und das hast du auch ganz gut gesagt. Viele Programme oder viele Ansätze arbeiten mit Menschen daran. Okay, wo stehst du denn gerade? Auch zum Beispiel, was willst du? Und dann wird oft so das Gefühl vermittelt, tschakka, tschakka, jetzt wissen wir, wo es lang geht.
Aber jeder kann schaffen. Du musst nur an dich glauben und dann passiert's.
Ja, aber so ist es eben nicht. Das ist jetzt ein Weg. Und auf diesem Weg musst du begleitet werden und musst du auch viele Punkte für dich erkennen. Und noch zu dem 1.1. Ich sehe das genauso wie du, dass das eine total kraftvolle Zeit sein kann, Nicht, weil um den 1.1. tatsächlich die Welt eine andere ist als am 1.2. Also ich glaube, der 1.1. und der 1.2. sind eigentlich sind identisch oder gleich. Aber was kann jetzt das Schöne daran sein, warum der Januar vielleicht doch etwas charmanter ist? Ich glaube, ganz viele Menschen versuchen, am 1.1. etwas zu verändern. Und jetzt ohne esoterisch klingen zu wollen, es hat halt einfach eine besondere Energie. Ne? Also du überlegst dir was, ich überlege mir was, die Katharina Kessel, unsere liebe Kollegin im Team und die andere Kiki, also der Dominik Czerny, wir alle überlegen uns, was wollen wir im neuen Jahr verändern. Und wenn sich 5 Menschen zeitgleich überlegen, was sie verändern wollen, das ist einfach eine andere Stimmung, wie wenn Hänschen Klein und Lieschen Müller getrennt voneinander sich Ziele setzen oder was verändern wollen.
Das ist, und das sehen wir ja nicht nur im Gesundheitsbereich. Ne? Das sind ja Massenphänomene, die sehen wir im Politischen ja genauso. Also ohne da jetzt zu viele aktuelle Geschehnisse mit dem Podcast zu holen, aber man darf gerne mal nach Nahost gucken, was da passiert. Das ist ja auch Wahnsinn, was einfach passieren kann, wenn alle sagen, wir wollen das nicht mehr, ne? was da passieren kann. Und da muss man nicht erst 1989 zurückgucken. Ich meine, das sind jetzt natürlich extremer, aber das ist natürlich ein Phänomen, was sich dann auch im Gesundheitsbereich niederschlägt und was dann auch zu einem richtigen Push führen kann. Ja, das ist ja auch was, dass wir irgendwo Herdentiere sind und einfach merken, ach guck mal, alle in der Herde ziehen dahin, ich habe da jetzt auch Bock und wir ziehen da alle gemeinsam an einem Strang. Das ist schon was motivieren kann und was auch natürlich rein evolutionsbiologisch ja auch Sinn macht, dass wir sagen, wir gehen da mit. Ne?
Absolut, so. Und deswegen, du hast mich schon gefragt, was ist dann der nächste Punkt, den ich sehe? Nach dieser geistigen Klarheit, so als Startpunkt, kommt dann ein Aspekt, er zieht sich wie ein roter Faden durch unsere Folgen, aber er muss auch hier genannt werden.
Richtig.
Eigenverantwortung. Also, niemand wird den Weg für uns gehen. Wir müssen den Weg alleine gehen. Für uns selbst, in Begleitung natürlich vielleicht gerne. Also du hast ja gerade gesagt, wir sind Herdentiere. Also ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Zeitalter angekommen, in dem, glaube ich, jeder für sich anerkennt, wir sind soziale Wesen. Wir können nicht als wir sind keine reinen Individuen, sondern wir leben im Verbund. Ja, also my body, mind, ja, es ist ja body and mind. Und wir sind ja auch nicht ein einköpfiges Team. Du bist ja nicht nur Dominik Barco, sondern wir sind ja 5. Also das zeigt es ja schon gemeinsam. Aber jeder in Eigenverantwortung für sich selbst. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, das ist so der wichtigste Aspekt auch, zum Beispiel jetzt bei uns im Coaching, was wir ja ganz bewusst machen, dass wir sagen, du bist in der Hohlschuld. Also wir geben dir jeden Tipp, wir sind an deiner Seite, aber du musst die Fragen stellen und du musst initiativ sein, weil so funktioniert das Leben ja auch außerhalb eines Coachings. Und deswegen, also Eigenverantwortung.
Da ist mir nochmal wichtig zu ergänzen, genau was du gesagt hast. Das ist so unglaublich wertvoll, wenn man sagt, wir wollen Leute nicht an uns binden, um ein Abhängigkeitsverhältnis zu schaffen. Und das ist ja die Idee dessen, was My Body Mind verfolgt, dass wir jetzt ja nicht sagen, du kannst nur mit uns gesund sein, weil nur wir haben immer einen Tipp für dich, sondern wir wollen dich dazu bevollmächtigen, dass du selber verstehst, was bei dir nicht funktioniert, dann da selber drüber nachdenken kannst und wir dich dann irgendwann von der Hand lassen. Und jetzt mal ich komme ja aus der Wirtschaft, natürlich wäre das viel geiler für uns, wenn ich sagen würde, guck mal, du fängst jetzt mit uns an und wir behalten dich ein Leben lang. Klar. Könnte ich melken wie eine Kuh, ist aber überhaupt gar nicht unsere Intention. Wir wollen halt Leute gesund machen. Und zu einem gesunden Menschen gehört auch irgendwann dazu zu sagen, du schaffst das alleine und du hast das Grundwerkzeug. Und natürlich kannst du auf uns zukommen dann noch, ist doch gar keine Frage. Wir sind ja nicht aus der Welt und wir sind ja alles ganz empathische Menschen, die immer versuchen, Leuten zu helfen. Aber das muss doch der Weg sein. Und das ist ja auch das, was ich glaube, dich und mich gemeinsam glücklich macht, wenn man dann die Leute ein halbes Jahr oder ein Jahr später sieht auf einem Retreat und die sagen, hey, ich habe keine Schmerzen mehr drum, ich krieg's allein hin. Ich gehe nicht mehr irgendwo anders hin. Ich hab's raus, ne? Und das ist aber das Schöne. Deswegen ist dieses Thema Eigenverantwortung so wichtig und das auch zu verstehen und anzunehmen von Anfang an und nicht zu sagen, oh ja, nee, ihr müsst das schon für mich machen. Ne? Weil immer wenn ihr switchen werdet, das muss wer anders für mich machen, dann versucht ihr halt zu sagen, ich suche mir zwar eine einfache Lösung, aber dann werdet ihr auch immer im Abhängigkeitsverhältnis bleiben. Das ist die simple Wahrheit.
Absolut, 1000-prozentige Unterschrift von mir. Und das ist jetzt auch wieder so eine schöne Synergie. Ich hatte ja den Mindset-Call bei mir letzte Woche und da habe ich auch wieder über Heilungsprozesse besprochen. Und da habe ich dann auch diesen Punkt erwähnt und gesagt, I am not your guru. Also habe genau das unserer Community nochmal gespiegelt, dass wir eben wollen, dass sie in diese Eigenverantwortung und in diese Eigenermächtigung gehen. Und die ganze Gruppe hat also natürlich positiv gelacht im Sinne von, dass sie das gefeiert haben, als ich gesagt habe, wenn irgendjemand sich bei dir als Guru aufspielt, dann gibt's nur eins, renn bitte so schnell du kannst weg, und alle mussten lachen. Und das ist halt einfach auch die Wahrheit. Also Eigenverantwortung im Sinne der Selbstermächtigung. Ja, und dann sind wir schon beim dritten Punkt, den würde ich jetzt kurz ins Spiel wieder bringen, weil das auch so etwas ist, was wie so ein Evergreen ist, aber er muss hier einfach auch genannt werden. Falls Leute aus unserem Coaching das hier gerade hören, die werden schon wissen, was ich jetzt gerade anbringe, aber es ist einfach die Akzeptanz. Und magst du mal erklären, was du darunter verstehst? Weil ich habe das Gefühl, dass ich das schon so oft erklärt habe. Ja, ich glaube, vielleicht sind deine Worte einfach mal die besseren.
Ist eins meiner Lieblingsthemen. Denn da kann ich vielleicht nochmal auf das zurückgreifen, was ich gerade gesagt habe, wie es mir und wahrscheinlich auch dir und vielen anderen, die hier zuhören, vor 15 Jahren ging, und vielen geht es ja leider genau jetzt auch so, dass das Thema Akzeptanz immer sehr kritisch aufgenommen wird von Leuten. Weil Akzeptanz oftmals missinterpretiert wird als, ich kann daran nichts ändern. Akzeptanz heißt aber nicht, wenn ich akzeptiere, dass ich gerade Nackenschmerzen habe, wenn ich akzeptiere, dass ich gerade Depressionen habe, wenn ich akzeptiere, dass ich gerade Schwindel und Müdigkeit habe, dass das für immer so bleibt. Für mich ist das immer ganz sinnbildlich, also wenn ich etwas versuche, nicht zu akzeptieren, dann schaffe ich es auch nicht, das Thema loszulassen. Akzeptanz hat so eine gewisse Weichheit, ich lasse fließen. Und wenn ich beispielsweise Schmerzen nicht loslassen kann, dann behalte ich ihn. Ja, das wie bei allem, was ich festhalte, das werde ich erstmal da behalten. Gleichzeitig ist das Thema Akzeptanz wichtig, dass man dann auch schafft, die Achtsamkeit, den Fokus nicht mehr auf dieses Problem zu richten. Und das kann man jetzt aus esoterischer Perspektive betrachten, das kann man aus psychologischer Perspektive betrachten. Ich würde da vielleicht mal den Blick als neurozentrierter Trainer drauf werfen. Schmerzen entstehen im Gehirn. Nur dort. Ja, es gibt Überlagerungsmuster, das ist gerade so die ganz neue Forschung, aber der Großteil entsteht bei uns im Thalamus. Ja, das ist eine Struktur im Gehirn, die für die Wahrnehmung zuständig ist. Und das Gehirn wird in allem besser, indem ich ihm fütter. Wenn ich das Gehirn die ganze Zeit damit fütter, ich habe Schmerzen, es geht mir schlecht, ich habe Schmerzen, es geht mir schlecht, dann wird im Rahmen des Neurofeedbacks und der Neuroplastizität das Gehirn damit trainiert werden, besser zu werden im Bereich Schmerzen produzieren. Also, wenn ich versuche zu lernen zu jonglieren und den ganzen Tag jongliere, werde ich darin irgendwann besser. Wenn ich den ganzen Tag Bizeps-Curls mache, dann werde ich irgendwann besser im Bizeps-Curls. Wenn ich irgendwann denke, sagen wir mal im kognitiven Bereich, ich lerne jetzt eine Sprache, ich lerne Englisch, dann werde ich darin besser. Jetzt kommt der Kasus Knacktus. Wenn ich die ganze Zeit lerne, dass ich mich auf ein Thema, auf das Thema Schmerzen, auf ein Symptom fokussieren werde, dann wird das Gehirn leider irgendwann besser darin, mir genau dieses Signal zu senden. Wir machen also intuitiv genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja die Schmerzen nicht haben und behalten, sondern wir wollen sie ja loswerden. Aber dafür müssen wir erstmal diesen blöden ersten Schritt gehen, zu sagen, ich akzeptiere es. Und Akzeptanz nochmal heißt nicht, dass man nicht sagen kann, ich akzeptiere es. Es stört mich, natürlich, es ist auch okay, es darf mich auch stören, aber ich merke es, ich nehme es wahr und ich lasse es fließen. Mhm. Ich lasse es wieder wegfließen und dann überlege ich mir ganz smart mit den beiden vorher genannten Punkten, also mit meiner Eigenverantwortung, mit geistiger Klarheit, was kann ich machen? Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass dieser Schritt obligatorisch ist. Ich glaube, wenn man nicht es schafft, in diese Akzeptanz zu kommen, hat man bei chronifizierten Schmerzen nahezu keine Chance, aus diesem Muster auszubrechen. Das wage ich jetzt mal.
Würde ich auch so unterschreiben. Also akzeptieren heißt nicht resignieren. So, das finde ich ist einfach auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und auch so wie du bist, also ich sage sehr uns sehr oft vielen in unserem Coaching, Akzeptanz ist wie, wenn du so eine lange Veränderungsbewegung hast, dann ist das wie so es ist nur der erste Schritt in der Veränderung, wie immer die auch aussieht, dass du was in deinem Inneren veränderst, dass du tatsächlich im Außen etwas veränderst, aber du musst ja erstmal an den Schmerz kurz, also wenn du einen Ball wegkickst, dann musst du ja den Ball mit dem Fuß berühren, sonst kannst du den Ball nicht wegkicken. Und das ist nur dieser erste Moment des, okay, ich dock da kurz an, um es dann auch verändern zu können. Also das ist nur so als plastische Bilder. Und was du gerade so richtig schön neuronal erklärt hast, dieses, wenn du ganz viel Energie auf etwas lenkst, das ist ja eigentlich wieder wie das, was ich vorher gesagt habe, du schürst die Anhaftung, ne? Also du du beschäftigst dich nur mit dem Schmerz, der Schmerz wird immer mehr. Du nährst die Anhaftung. Also es ist so spannend, wie wir Menschen, und es darf ja auch sein, immer wieder neue Beschreibungen für immer und immer wieder dieselben inneren Bewegungen finden, was auch absolut gut ist, weil nicht jeder versteht das gleiche Bild. Also finde ich gerade einfach nur total spannend. Also das heißt, Akzeptanz als Grundvoraussetzung, um etwas verändern zu können. Und das ist etwas, was sich als roter Faden durch unser Coaching zieht, was Menschen wirklich auch für viele herausfordernd ist, das zu verstehen. Und das darf ja auch sein, weil schau dir Yoga an, schau dir, egal welche Tradition du dir auch anschaust, da beschäftigen sich Menschen ja das ganze Leben damit, um in diese Akzeptanz zu kommen. Und ich glaube, wir sind auch immer wieder herausgefordert, weil wir akzeptieren vielleicht jetzt schon einen Schmerz, aber nächstes Jahr kommt eine neue Herausforderung und die dann auch wieder akzeptieren zu können. Also ich würde, das wäre vermessen zu sagen, Akzeptanz einmal kapiert, checke ich immer, sondern das ist immer wieder neu. Ja.
Es ist ein neues Learning, aber ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, ist das eine der geilsten Skills, die ich jemals gelernt habe. Ich glaube, da haben wir vor ein paar Folgen auch mal drüber gesprochen, dass das eins meiner besten Learnings 2024 war, dass ich viel, viel besser in diesem Akzeptieren geworden bin. Und ich bin Sportler, ich mache 6, 7, 8 Mal die Woche Sport. Ich bin jedes Jahr verletzt. Das ist ganz normal, ne? Dass man immer mal auch über die Grenzen geht. Ich bin auch mal psychologisch, also auch mal mental verletzt. Ne? Da macht dann einer doof an, man hat mit Niederschlägen zu tun, das ist vollkommen normal. Das heißt, diesen Skill, den zu haben, einfach in seinem Repertoire und zu sagen, ja, ich akzeptiere das, das heißt nicht, dass es so bleiben muss, also nicht, wie du gerade gesagt hast, ich resigniere jetzt nicht, sondern ich kann jetzt mit einem klaren Kopf, mit einer gewissen Achtsamkeit sagen, es tangiert mich nicht mehr so doll, ich habe gelernt, es auch loszulassen und ich schaue dann nach vorne und gucke, dass ich das Beste aus der Situation mache. Das ist so unendlich wertvoll, nicht nur für Probleme, sondern insgesamt als Grundskill, den man fürs Leben braucht, finde ich.
Absolut. Und es wird ja bald auch eine Folge zum Thema Vergebung bei uns geben. Und Vergebung ist zum Beispiel auch so eine Grundkompetenz. Wenn man die einmal für sich geknackt hat, ja, das ist ja im übertragenen Sinne auch eine Form des Loslassens, dann kann man da auch vertrauen, hey, ich habe schon mal vergeben, ich habe schon eine Vorerfahrung, wie das ist und wie mich das befreit innerlich und das kann ich dann auch immer wieder erstens anwenden als Grundreferenz und das natürlich auch immer weiter ausbauen. So, und ich finde, jetzt haben wir schon ganz viele wichtige Punkte gesagt, also die geistige Klarheit, die Eigenverantwortung, die Akzeptanz und die Achtsamkeit und ich glaube, das ist schon wieder ein gutes Repertoire, um dann, was du eigentlich schon gesagt hast, genau das zu finden, nämlich Lösungen und einen, ich nenne es jetzt mal gesunden Optimismus und damit meine ich nicht etwas schön zu reden, was vielleicht nicht schön ist, sondern damit meine ich einen lebensförderlichen Blick auf das Leben. Also ganz plakatives, ausgelutschtes Bild, aber ist es wahr. Vor uns steht ein Glas, leider habe ich es nicht vorbereitet, das ist zur Hälfte gefüllt. Du hast es. Nein, eine Tasse.
Ja, das ist schwierig zu sehen.
Ja. Jetzt kann ich dich fragen, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Was antwortest du?
Mein Glas ist immer halb voll.
Ja. Beides wäre wahr. Du kannst, halb voll ist wahr und halb leer ist auch wahr. Und man sagt ja auch so böse, dass Menschen, die vielleicht eine Depression gerade haben, die wahren Realisten sind. Das mag auch stimmen. Ja. Und ich glaube, viele, die, wir gehen jetzt nicht auf die politische Situation auf der Welt ein, für viele Menschen ist das angsteinflößend. Und das hat auch eine Berechtigung. Aber die Frage ist halt, und ich glaube, dass Menschen, das Leben ist dann wirklich immer wieder so, nicht zynisch, aber so herausfordernd. Welche Sichtweise hilft uns denn mehr? Also ich glaube, mir hilft die Sichtweise, das Glas ist halb voll, gibt mir mehr Kraft, als das Glas ist halb leer. Und deswegen werde ich mich persönlich mittlerweile, und die Tina vor 15 Jahren hätte wahrscheinlich halb leer gesagt, aber mittlerweile würde ich eben auch sagen, das Glas ist halb voll, weil mir das mehr Kraft gibt und mehr innere Stärke, auf diese Herausforderungen, vor denen ich stehe, eine gute Antwort zu finden. Weil ich glaube, das ist auch immer wieder so ein Schlüssel. Das hast du auch gesagt, ich zitiere dich da gerade nur, du hast gesagt, du warst sehr gut im dich selbst bemitleiden.
Ja, ja, Weltmeister. Ja.
Ich glaube, das Leben, also wir können natürlich fragen, Leben, warum tust du mir das an? Warum ich? Warum habe ich diese Schmerzen? Warum habe ich diese Probleme? Warum habe ich diese schwierige Beziehung? Warum lebe ich in dieser komplizierten Familienkonstellation? Aber diese Frage wird, glaube ich, jetzt kommt wieder dieses Wörtchen, wird immer zu Leid führen. Ich kann aber auch mir überlegen, welche Antwort gebe ich denn jetzt auf diese Herausforderungen? Hm. Und ich glaube, diese Frage ist ermächtigender, gibt mehr Kraft.
Ich finde, dieses Thema korreliert sehr stark mit Angst aus meiner Sicht. Mhm. Ich habe mir gerade tatsächlich eine sehr interessante Podcast-Folge angehört, die ging aber eher ins Philosophische rein, ob Realismus, Optimismus oder Pessimismus am besten ist. Wie es ja in der Philosophie immer so ist, da gibt es keine richtige und keine falsche Antwort. Das heißt, tatsächlich auch ein bisschen an der Praxis vorbeiführend. Wir sind ja auch hier, um praktische Tipps zu geben. Aber ich denke schon, dass Leute, die dieses Glas eher halb leer sehen, und ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft ist es bei uns schon so, dass wir als Deutsche ohnehin schon so ein bisschen anerzogen sind, ein bisschen pessimistischer darauf reinzuschauen. Und gerade auch so die letzten 4-5 Jahre retroperspektiv merkt man zumindest für mein Empfinden schon, dass deutlich mehr Pessimismus in der Gesellschaft ist. Und ich glaube nicht, dass das Leuten gut tut, weil das Angst macht. Ich kann natürlich immer sagen, die Wirtschaft schrumpft, ne, sag mal aus größeren Sachen, wer weiß, ob hier irgendwann Krieg in Deutschland ist. Ich habe keine Ahnung, ob meine Rente sicher ist, da sind wir in politischen Themen. Aber ich kann das natürlich dann auch wieder, wenn ich das im Großen und Ganzen denke, im Klein-Klein haben. Oh, wer weiß, wie meine Zukunft ist, klappt das mit meiner Beziehung, was ist mit meinem eigenen Job? Oder vielleicht sogar noch eine Ebene tiefer, schaffe ich das alles, was ist mit meinen Problemen, die werden wahrscheinlich nie wieder weggehen, weil in der Vergangenheit habe ich ja die und die Erfahrung gemacht, bestimmt mögen mich alle nicht. Das ist ja auch so eine Art von pessimistischer Betrachtungsweise in die Zukunft. Und ich finde dieses Thema Angst in der Gesellschaft bei uns so klar und ich verstehe das auch, aber wenn wir darauf gucken, auf das Thema Angst, dann ist das ja etwas, was... Ich habe neulich mal eine Zahl gehört, ich weiß nicht, ob die valide ist, aber um die 95% der Ängste, über die wir uns Gedanken machen, nie eintreten. Man muss sich mal überlegen, wie viel man dann über so eine Dinge nachdenkt. Es hat ja seine Bewandtnis dann auch, einen gewissen Realismus zumindest zu haben und auch mal über Dinge nachzudenken. Also Angst hat ja auch was Positives. Aber uns zumindest hier in Deutschland, uns begegnet sehr, sehr selten wirklich eine Situation, die bedrohlich ist. Mhm. Ja, außer sich selbst gemacht. Und deswegen glaube ich schon, dass ein gesunder Optimismus, mir zumindest auch, und da kann ich das genauso sagen wie du, ich glaube, da gibt es weder richtig noch falsch, aber zumindest, wenn man einfach merkt, man hat Probleme und es tut einem nicht gut, dann kann man doch immer noch sagen, ich kann daran arbeiten, zu sagen, hey, es gibt immer auch positive Dinge. Ne? Egal, wer gewählt wurde, was weiß ich, vielleicht wird es gar nicht so schlimm. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass aus jedem negativen Ding auch irgendwas Positives immer entsteht. Also, dass es immer die Kehrseite auch der Medaille gibt. Das da bin ich mir 100%ig sicher zumindest.
Ja, ja. Und sehe ich alles so wie du? Und bevor sich jetzt hier jemand getriggert fühlt im Sinne von, bin dann ich an allem schuld, dass ich jetzt so ängstlich bin? Mhm. Ich glaube, dass es bei vielen von uns Menschen so ist, dass wir eben im Laufe des Lebens, obwohl wir in diesem wirklich privilegierten Land leben, Erfahrungen eben machen, sei es die Erziehung oder tatsächlich haben wir vielleicht wirklich, viele glauben ja, okay, Traumata sind wirklich nur das, ich habe einen schweren Autounfall, ich werde sexuell missbraucht oder ich erlebe eine Gewalt in der Familie. Aber wir alle erleben ja Traumata, das sind dann diese Entwicklungstraumata, also was weiß ich, der Berufseinstieg ist schwieriger als gedacht. In der Schule habe ich einen Lehrer, der mir einfach böse mitspielt. Da sind Mitmenschen, die immer wieder Kommentare fallen lassen, die in mir einfach eine Verletzung zurücklassen. Also es kumuliert sich ja so im Verlaufe des Lebens bei vielen von uns sowas auf von, dass ich aus diesem Vertrauen, das ich vielleicht als Kind habe, irgendwie das System wechselt in Misstrauen. Und dann bin ich in diesem Angstsystem. Mhm. Und jetzt kommt der Punkt, den du ganz wunderbar beschrieben hast. Es muss dann diese Entscheidung kommen, ich entscheide mich aber wieder für eine andere Perspektive. Das ist dieser gesunde Optimismus oder ganz plakativ gesagt, ich entscheide mich aus diesem Misstrauens- und Angstsystem auszutreten und mich wieder für Vertrauen zu entscheiden, indem ich dann ganz aktiv dafür arbeite, dass ich meine Kommunikation verändere, dass ich meine Beziehungen so gestalte, dass ich wieder Vertrauen erlebe, indem ich meine Authentizität lebe. Also indem ich natürlich auch mental anders denke, aber deswegen, also jetzt sind wir hier bei einem ganz großen Thema. Angst wird ja von vielen so erachtet, ja, ich muss da nur irgendwelche Kognitionsstrategien machen, ich muss mich da kritisch mit dem auseinandersetzen und mir sagen, das ist ja unrealistisch. Aber Angst ist, glaube ich, was ganz Globales. Das dürfen wir ganz global sehen. Und es geht darum, so einen Systemwechsel wieder zu erlangen. Also das hast du ganz wunderbar beschrieben. Und zahlt eben auf diesen gesunden Optimismus ein. Also die Gesamtformel ist, gesunder Optimismus ist so eine Grundlösung für das Thema Angst. Aber ich glaube, da müssen wir eine extra Folge dazu machen, weil es so ein großes Thema ist.
Ja, das machen wir in jedem Fall mal.
Ich ziehe uns mal wieder zurück. Was sind die gelingend Faktoren oder die Faktoren, die ein gelingendes Leben hervorrufen? Ich sehe noch einen weiteren Punkt, den du eigentlich schon angesprochen hast, aber lass ihn uns kurz so wirklich plakativ nochmal ansprechen. Und zwar ist es, du hast ja gesagt, wir sind Herdenwesen. Ich habe gesagt, wir sind soziale Wesen. Also ich glaube, es geht auch um Verbindung. Mhm. Und zwar einerseits Verbindung zu uns selbst. Ich glaube, das unterschätzen oder missachten oder übersehen viele Menschen. Und es geht natürlich um die Verbindung zu anderen. Und warum ist die Verbindung zu uns selbst auch ganz wichtig? Ich glaube, dass wenn du in einem Schmerz bist und erstarrst, bist du nicht mehr in Kontakt zu dir. Und dann kannst du den auch nicht loslassen. Ich glaube, dass wenn du Ängste hast, du eigentlich auch nicht mehr in Kontakt zu dir selbst bist. Deswegen zum Beispiel unsere liebe Katharina Kessel, die ja Atmung und Entspannung macht. Diese Atemübungen sind ja nicht nur, ja, wir atmen da ein bisschen, um da ein bisschen mehr Sauerstoff in unseren Körper zu bekommen, sondern Atem ist, ich sag's jetzt mal so ganz böse, übrigens, ich mache in meinen Mindset-Calls auch immer wieder ein paar Atemübungen, weil ich sie wichtig finde und bei dir auch, ja?
Ja.
Und das ist auch wundervoll und wichtig, weil Atem verbindet ja nicht nur das Innen und das Außen, ganz plastisch, sondern es verbindet dich ja auch wieder. Und ich finde Atmung auch, viele Menschen versuchen ja auch Meditation in ihr Leben zu verankern. Da geht es ja darum, einfach auch den Geist zu führen. Und über die Atmung kannst du das eigentlich ganz wunderbar trainieren, ne? Also zum Beispiel, ich konzentriere mich auf den Bauch zu atmen, in die Brust und dann wirklich auch sozusagen die Kopfregion. Ganz ehrlich, natürlich führen wir das nicht so plakativ, dass jetzt der Sauerstoff wirklich in den Kopf geht. Das bleibt letztlich alles immer irgendwie so in der Lunge. Aber es hilft eben diese Führung. Wir haben ja heute ganz oft von liebevoller Selbstführung gesprochen. Die Atmung ist da ein wundervolles Bild, um dich selbst in Verbindung zu bringen und dich anzufangen zu führen. Das war jetzt kein so schönes Deutsch, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden.
Ja, und ins Spüren auch mal zu kommen. Mhm. Ne? Vielleicht auch mal von diesem rein Kognitiven wieder wegzukommen zum Thema, ich nehme mich auch mal wahr. Und das schaffen wir ja auch, weil der Körper dann mehr in diesen Parasympathikus kommt. Das ist der Rest- and Digest-Modus, wo wir dann tatsächlich auch ins Fühlen kommen können. Also in diesem Sympathikoton-Modus sagt der Körper, ich fahre auf Autopilot. Und da ist kein Platz für Selbstwahrnehmung. Das macht auch gar keinen Sinn, Selbstwahrnehmung. Das ist im Übrigen auch viel zu hohe Hormonausschüttung von Noradrenalin und Adrenalin, damit der Körper sagt, ich will mich jetzt gar nicht selbst wahrnehmen, weil ich bin jetzt in einer saumäßigen Gefahrensituation, jetzt muss ich funktionieren. Und dann aber über Atmung sich so ein bisschen, ne, zumindest als einen Ansatzpunkt, da haben wir ja ganz viele Ansatzpunkte auch bei uns im Coaching, so ein bisschen selbst ins Fühlen zu kommen und zu merken, ach, guck mal einer an, so fühle ich mich eigentlich gerade. Ja, Mensch, ne, da kann es natürlich sein, dass man sagt, ich will das gerade gar nicht fühlen. Aber dann sind wir wieder bei einer Stufe vorher, Akzeptanz. Jetzt akzeptiere ich das und dann kann ich die Leiter vielleicht andersrum wieder klettern. Ja? Also das hängt alles miteinander zusammen und von daher ist es so wichtig, dann auch erstmal ins Fühlen zu kommen oder in die Selbstwahrnehmung, in die Verbindung, in die Akzeptanz und ja, dann da auch eine tiefere Verbindung mit sich selbst eingehen zu können.
Ja, und ich finde das so schön, weil das, ich sehe das gar nicht als Manko, dass sich die Themen hier so wiederholen, weil es ist wirklich so diese Vernetzung aus allem. Und das, wenn wir das auch so ins Bewusstsein heute kriegen, dann haben wir, glaube ich, auch ganz viel geschafft. Und wie schon angedeutet, nicht nur die Verbindung zu sich selbst, sondern die Verbindung zu anderen. Das hatten wir ja heute. Ja. Das heißt also zum Beispiel auch in so einem Coaching-Programm, wenn du wirklich für dich entscheidest, hey, ich möchte jetzt mein Leben wirklich anpacken und ich möchte was verändern und ich möchte diese Transformation von Zwang zu innerer Freiheit, von Perfektionismus zu gesunder Selbstführung erreichen, du musst es eigenverantwortlich machen, aber du musst es nicht alleine machen. Mach es doch in der Verbindung zu unserem Expertenteam, mit der Community oder in einem anderen Coaching. Ist ja völlig egal. Also ich glaube, das hast du ja auch gesagt. We are not your guru if you don't want to. Ja? Aber mach es in Verbindung. Mach es nicht alleine. Das ist, glaube ich, auch so etwas, wo ich sagen würde, diejenigen profitieren am meisten von unserem Coaching, die wirklich in der Community aktiv sind, die uns anschreiben, die sich in den Calls, wir haben ja die Gruppencalls auch, die sich da auch rühren, also die sagen, hallo, hier bin ich, bitte helf mir. Die aber auch sagen, hey, hier stagniere ich gerade. Und das ist so selbstermächtigend, also bitte, bitte such dir die Verbindung zu anderen, denn das ist auch so ein Gamechanger.
Das Interessante ist, um das nochmal auszuführen, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, dass ganz häufig Leute, die demgegenüber skeptisch sind, also die sagen, ja, ich will aber nur mit euch kommunizieren, machen wir ja auch, oder hey, ich will das alleine machen, kannst du auch, ne? Jeder kann das bei uns machen, wie er will, wir zwingen niemanden, aber dass die brutal davon profitieren, schon allein des Gedankens wegen, das muss ich mit mir selbst ausmachen, dass die mal merken, ach, schau mal eine an, da sind halt einfach echt auch noch 15, 20 andere, denen geht's ja genauso wie mir. Was das auch mit einem macht. Oder hey, guck mal, der Person A, der ging es letzte Woche schlecht. Oder vor 2 Wochen noch schlecht. Guck mal, wie die jetzt aussieht. Der geht es ja richtig gut. Ey, das will ich auch. Ich gehe mal mit der in Austausch. Mal gucken, wie sie es geschafft hat. Ah, guck mal, genau das Gleiche, was Tina und Dominik immer erzählen. Ich mache das jetzt mal. Oh, ich merke es auch. Also das ist ja so ein selbstrollender Ball. Ne? Oder so ein, wir kennen ja Abwärtsspiralen alle. Aber das ist dann auch so eine Aufwärtsspirale, wo man mit anderen in Verbindung tritt. Ne? Und das merke ich immer wieder. Da muss ich gestehen, ich habe früher selbst gedacht, in Gruppen und ist das schwierig? Nee, im Gegenteil. Also da kann man unglaublich was draus kreieren und manchmal sogar Freundschaften auch bei uns im Coaching. Das ist sehr interessant.
Unbedingt und erlebe ich auch immer wieder in dem Mindset-Call, den ich ja hier für My Body Mind machen darf. Das größte Feedback, das ich bekomme, ist dann immer wieder für diejenigen, die dann wirklich auch gerade am Anfang vielleicht dachten, ach nee, so das Mindset, das lasse ich weg und dann kommen sie doch regelmäßig. Und dann ist so der häufigste Satz, am besten oder was mir am meisten gut getan hat, ist zu sehen, ich bin nicht alleine. Also mir geht's so wie anderen auch und wir sprechen dann darüber, was können denn Lösungswege sein und das ist natürlich... Das ist das, was einem dann diesen Mut gibt, jetzt auch wirklich was für sich selbst zu verändern. Und weil ich ja den Hut der Moderation aufhab, ich bin jetzt auch schon beim letzten Punkt, den ich wichtig finde, um wirklich so einen Transformationsprozess, jetzt habe ich das Wort schon gebracht, also das ist hier nichts, was irgendwie so ein punktueller Moment ist, in dem du diese ganze Veränderung erreichst, sondern das ist ein Weg, ja, der geht zum Beispiel 3 Monate bei My Body Mind, aber dann geht er natürlich über dein ganzes Leben weiter, weil hoffentlich entwickelst du dich immer weiter. So. Und der letzte wichtigste Punkt, oder nicht der wichtigste, aber auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, und das könnte jetzt auch missverstanden werden, da müssen wir gleich nochmal genauer drüber sprechen, ist der Punkt Folge der Freude. Und was glaubst du, warum, also ich finde es total wichtig, aber was glaubst du, warum sehe ich das auch kritisch und warum glaube ich, dass das viele auch missverstehen mit diesem Folge der Freude?
Die Frage ist immer, was macht einem Freude? Ne? Und erstmal gibt es ja Easy Pleaser, würde ich das mal nennen. Also Sachen, die uns ganz schnell Freude bereiten. Mir bereitet gerade eine super Freude, wenn ich 24 Dominosteine esse. Klar, kann ich das eine kurze Zeit machen, aber dass das auf Dauer, vielleicht auch, weil das irgendwann schwer von der Beschaffung ist, nicht unbedingt die geilste Idee ist, das ist offenkundig. Mir macht auch Freude, den ganzen Tag mal einen Film zu gucken oder eine gewisse Zeit. Dann sind wir aber wieder bei dem, was wir anfangs hatten. Ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles, was wir am Anfang gesagt haben, das verknüpft sich hier auch. Wenn ich jetzt tatsächlich dann in so ein falsches Muster komme, also zu viel von den Dingen mache, die mir zwar Spaß machen, aber mir nicht gut tun auf lange Sicht, ist das schwierig. Und das ist ja die Krux, das hatten wir auch schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich das mit dir oder mit Katharina hatte, im Leben, dass wir leider Dinge, die anfangs sich nicht gut anfühlen, später dann erst entlohnt bekommen. Und andersherum, Dinge, die sich vielleicht kurzfristig gut anfühlen, langfristig leider zu Problemen führen. Und deswegen ist das Thema mit Freude und Flow aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. Ja.
Genau, also was du, erstens das, und also das heißt, also wenn ich es für mich zusammenfassen müsste, auch die Freude darf sich nicht in einer Maßlosigkeit zeigen. Also das war ja hier mit diesen Dominosteinen und mir hat ein Freund jetzt gerade so in der Adventszeit gesagt, er hat eine Zimtsternvergiftung.
Ja, das will ja, ich auch
sagen. Zimtsterne schmecken halt lecker, aber wenn du halt, was weiß ich, 50 isst oder ich weiß nicht wie viele, dann ja, dann ist der Zimt hier überall, ich weiß nicht wo, also wird einfach zu viel sein. Also was will ich sagen? Freude darf erstens nicht maßlos sein. Ja. Finde ich zum Beispiel, also einfach noch ein plakatives Beispiel. Kennst du noch diese Cheat Days, die in der Fitnessszene gehypt
Klar,
wurden?
6 Tage irgendwas und am 7. Tag 8000 Kalorien reinziehen, ja.
Videos dazu, wie sich die Menschen den ganzen Tag Pizza und Eiscreme reinhauen und das sei ja gesund. Das hat, glaube ich, ganz viel kaputt gemacht, weil dieser Tag war der Tag der Maßlosigkeit. Und dann wurde ja auch gezeigt, wie die dann abends solche Bauchschmerzen haben und noch unbedingt Sorbet essen müssen, um diesen Magen wieder zu kühlen. Also das ist keine Freude, das ist Maßlosigkeit. Und Ich glaube, dass Folge der Freude, also Folge dem Flow, immer auch eine Form braucht. Was meine ich damit? Dominik, ich glaube, ich darf so das dir aufstülpen, dass du deine Berufung lebst.
Total, ja.
Ja, ich auch. Mach dir die Berufung. Fühlt die sich immer leicht an?
Nee, nicht immer. Mhm. Nicht immer.
So, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Satz. Das heißt, unterbrich mich, wenn du es nicht so siehst. Ich glaube, also so erlebe ich diese Berufung. Sie fühlt sich immer sinnhaft an. Also in jedem Moment weiß ich, warum ich tue, was ich tue. Aber es kann dann trotzdem bedeuten, dass es auch mal anstrengend ist. Aber ja, ich weiß, warum ich es tue. Aber es ist nicht immer nur leicht. Es ist nicht immer nur easy peasy. Und vor allem brauche ich hier auch eine Struktur. Also ich muss trotzdem, also als Beispiel, mein Mindset-Call ist ja sonntags, habe ich mir selbst so ausgesucht. Viele sagen, ja, wie am Sonntag willst du arbeiten? Und da kann ich nur sagen, ja, natürlich. Also mir macht es Spaß. Aber man könnte natürlich sagen, ja, die opfert da ihr Wochenende und so weiter. Ja, also ich kriege das natürlich unter der Woche wieder alles zurück, ja, also nicht, dass da falsche Bilder entstehen. Ich will damit nur sagen, oder Musiker, Profifußballer, die folgen der Freude, die folgen ihrem Flow, die müssen trotzdem ein hartes Training durchziehen, die müssen auf ihre Ernährung achten. Ein Profi-Pianist, der muss so und so viele Stunden üben, aber er erlebt es als sinnhaft.
Mhm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, diese Sinnhaftigkeit darin sehen, aber seinen Kopf nicht auszuschalten. Und dann sind wir wieder beim Thema, was wir beim letzten oder vorletzten Mal besprochen haben, dieses Thema gesunde Grenzen setzen. Weil auch wenn ich meinen Job liebe, könnte der ja alles andere einnehmen und dann irgendwann zu einer Last werden, weil es zu viel Zeit einfach einnimmt. Oder mir in Konkurrenz treten zu anderen Sachen, die ich liebe, also beispielsweise meiner Familie, ne? Dass man auch wieder gucken muss, Flow ist nicht alles in einer Sache. Das muss man ja auch irgendwo in eine Maßgeblichkeit setzen. Und du hast ja auch immer noch so ein schönes anderes Beispiel, so das Thema intuitives Essen. Ne? Das ist ja oft mal so im Raum, wir müssen jetzt ganz intuitiv essen und nur auf unseren Körper hören. Und da sind wir wieder bei, ne? Abgesehen von diesem Thema Cheat Day, ja auch bei diesem Thema, wenn ich immer nur intuitiv essen würde, und meine Intuition mir aber immer sagt, Transfette, Zucker und Salz sind gut, dann ist es natürlich toll, dass ich merke, ja, das schmeckt mir, aber das hat ja dann nichts mehr mit gesundem Menschenverstand zu tun. Also ich glaube, hier müssen wir auch immer zwischendurch mal kurz hinterfragen, man sagt das immer so plakativ, ob es dann einen guten Check-up gibt zwischen Bauchgefühl und Gehirn.
Gibt es, und ich glaube, dass man das auch erstens lernen darf, wie zum Beispiel beim intuitiven Essen, also was du beschrieben hast, wenn mir mein System erstmal sagt, dass nur Transfette, Zucker und Salz in der Kombination das Leckerste sind, ja, dann hast du wahrscheinlich sehr lange viele hochverarbeitete Lebensmittel gegessen und dann schmeckt dir auch erstmal die Pizza und die Cola am besten. Und wenn du dich dann an einen naturbelassenen Ernährungsstil herantastest, wird dir die erste Woche vielleicht die Karotte noch nicht schmecken, aber ich verspreche dir, es wird mit der Zeit sich verändern, weil unser Körper sehnt sich nach einer nährstoffreichen Ernährung. Und der Körper, also wenn dein System dir sagt, ich muss jetzt unbedingt 5 Tafeln Schokolade auf einmal essen, da würde ich sagen, das ist nicht deine echte Intuition. Dein Körper will nicht 5 Tafeln Schokolade auf einmal essen. Der will durchaus auch mal ein Stück Schokolade essen. Und der will auch mal ein Stück Kuchen essen, aber der will nicht 10 Kuchen auf einmal essen. Der will einen Salat und der will eine Suppe und der will noch was auch immer dazu, ja. Und dann will er auch mal ein Stück Kuchen, aber ein Stück genussvoll. Der will nicht mit Zucker bombardiert werden. Und das ist hier wieder, das heißt, der Flow braucht eine Form. Der braucht ein bisschen eine Struktur, um gesund zu sein. Und das übersehen viele.
Ja, und interessanterweise schließt das eine das andere ja nicht aus.
Absolut, absolut. So, ich schaue auf die Uhr, weil wir wollen das ja auch immer, wir wollen ja nicht in einem Endlos-Podcast einmünden. Das sind für mich die 6 Punkte. Also, geistige Klarheit, Eigenverantwortung, Akzeptanz, Lösungsorientierung, Verbindung zu sich selbst und anderen und Folge der Freude. Das heißt, die Freude, der Flow braucht eine Form. So, 6 große Punkte. Und jetzt fühle ich mich so wie, das ist das Produkt, einmal hier die Pille kaufen und schon hast du, bist du all deine Probleme los. Nein, das können wir nicht liefern, aber ich habe mir so gedacht, weil unser Ziel ist es ja bei Modibind wirklich, Menschen in die Veränderung zu führen. Und wir haben jetzt diese besondere Zeit des Jahresanfangs, deswegen die herzliche Einladung, in dieses Inner Mastery zu kommen in den Workshop, den ich jetzt Anfang Januar anbiete, weil da würde ich gerne mit allen, die wollen, in dem kostenlosen Angebot von uns, mal gerne an 3 Terminen so in diese Arbeit reinkommen, an diesen Aspekten. Ja, also an jeder, der sagt, okay, genau, ich möchte jetzt mal wirklich, möchte mal jetzt erleben, wie das ist, wenn man sich in so einen Prozess begibt, mit mir jetzt, dann herzliche Einladung. Ich freue mich auf jeden, der dabei ist. 3 Termine, in denen wir genau in diese Arbeit eintauchen. Also diese innere Klarheit, diese innere Transformation loszutreten, damit das Jahr 2025 wirklich das beste Jahr ever wird.
Ja, also deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass du das auch für uns anbietest. Vom 8.1. bis zum 10.1., also 8.1. um 19 Uhr, 9.1. um 19 Uhr, 10.1. um 19 Uhr.
Also 18 auch so, Uhr.
18 Uhr, entschuldige, 18 bis 19 Uhr, also ich muss mich nochmal korrigieren, 8., 9., 10., 18 bis 19 Uhr, sodass ihr da auch, oder wir das auch arbeitnehmerfreundlich gelegt haben, total lieb, dass du das machst. Ich werde mit Sicherheit auch mal vorbeischneien und mal irgendwie Hallo sagen, vielleicht auch nochmal mit euch ein bisschen in die Arbeit gehen, weil ich das einfach was ganz, ganz Wertvolles finde. Und überlegt vielleicht mal wirklich, gerade wenn ihr sagt, ihr wart jetzt mit dem Jahr 2024 nicht so zufrieden, und ihr wollt eigentlich nicht, dass euer Leben genauso weitergeht, ob ihr dann irgendwo sagt, ich mache jetzt das Abnehmen-Coaching, was mich 15 Kilo leichter werden lässt, ob es euch danach wirklich besser geht. Oder das Muskelaufbau-Coaching oder das Ernährungs-Coaching oder irgendein Online-Kurs, den ihr euch kauft für total die Transformation, ob euch das wirklich dahin führt, wo ihr hin wollt. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach am Ende, dass man glücklich ist. Ich denke, das ist unabhängig davon, wie man aussieht, sollte das ja das Primärziel sein, und wir haben euch ja hier schon so ein paar Dinge aufgegeben, aber da gehen wir natürlich dann nochmal, oder explizit Tina dann auch an diesen 3 Tagen, mit euch tiefer in die Materie rein, mit euch direkt, also jetzt nicht irgendwie ein Vortrag, sondern Tina wird da direkt mit euch arbeiten. Das ist ein Novum, das haben wir so noch nie gemacht. Das heißt, ich bin da auch aufgeregt, ich freue mich da total drauf, und ich denke, dann startet das neue Jahr einfach mit deutlich mehr Stärke, mit innerer Klarheit und mit den ersten Schritten, die man halt gehen muss, um so einen Transformationsprozess im Bereich Gesundheit, im Bereich Beziehung, im Bereich Weiterentwicklung, mentale Gesundheit einfach zu vollziehen. Und wenn ihr daran teilnehmen wollt, natürlich ist das Ganze beschränkt. Wir können da einfach keine 5000 Leute irgendwie abfrühstücken. Und wir sind inzwischen ein großes Unternehmen. Wir haben eine riesige Reichweite. Also wir sind bei 150.000 Leuten bei Instagram, bei über 60.000 Leuten bei YouTube, bei über 10.000 Leuten, die unseren Newsletter haben, bei vielen tausend Leuten, die unseren Podcast hören. Deswegen seht uns nach, die Plätze sind begrenzt. Oder anders formuliert, wenn ihr das jetzt hört und sagt, hey, das müsste ich mal machen, das ist total die gute Idee, ne, dann könnt ihr das euch geben, dann könnt ihr das auch gerne verschenken. Ja, ihr könnt das gerne auch euren Freundinnen und Freunden weitergeben, gerade wenn ihr merkt, hey, denen geht's nicht gut. Ich würde euch nur empfehlen, macht das sofort, wartet da nicht lange, schiebt das nicht auf die lange Bahn, weil dann kann es durchaus einfach sein, und das müssen wir fairerweise sagen, wenn voll, dann voll, ne, weil wir da mit Leuten arbeiten und nicht mit Zuschauern und Zuhörern.
Ne? Absolut, du hast es genau richtig geframed. Ich freue mich auf jeden, ja, dass wir wirklich zusammenarbeiten, kein Vortrag. Wissen haben wir alle genug, es geht ums Umsetzen, es geht ums Machen, und wir haben eingangs gesagt, der stärkste Gegner sind wir selbst. Also wenn du genau das langsam knacken möchtest, dass du dich selbst besser meisterst, ja, wenn dich das packt, dann komm in meinen Workshop. Ich freue mich.
Ja. Wie gesagt, ich bin spätestens am letzten Tag schneide ich auf jeden Fall auch nochmal rein, weil ich da gerne auch mit Tina mitarbeite. Das macht ja total Spaß. Der Podcast hat mir auch Spaß gemacht, und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine frohe Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank, Tina. Und wir sehen uns dann vielleicht hoffentlich alle live und in Farbe am 8., 9. und 10. um 18 und nicht um 19. Macht's gut, hab rein und bleibt geschmeidig. Ciao.
Ciao.